Revi, könntest du echt noch schnell tischen? Ich bin jetzt gerade fertig mit Kochen. Mhm. Ist gut?
Gut.
Gut. Revi, tischen! Revi! So, Revi, man kann essen. Danke fürs Helfen, gell?
Du wartest auch gar nicht. Ich komme gar nicht, bis ich mal endlich parat bin.
So. Wow, leck, ist das nebig. Ich sehe gar nichts, aber ich glaube, es sind viele Leute da. Die Vorderreihe ist voll, das ist cool. Hey, willkommen. Schön, habt ihr es runtergeschafft. Genau, Trebi und ich haben heute etwas vorbereitet. Und zwar werden wir heute mal ganz real euch mal einen Einblick in unser Eheleben geben. Das Video war jetzt ein kleiner Vorgeschmack, was wir heute noch alles werden anschauen. Genau. Genau. Ja.
Ja, wer von euch kennt das vielleicht auch? Zum mich in Schutz nehmen, ich tue nicht jedes Mal nicht helfen tischen. Meistens helfe ich dann schon. Aber es ist vielleicht schon eins. Zweimal vorkommen.
Drei, viermal.
Dann nicht geholfen haben. Darum, wer von euch kennt das? Vielleicht ist es bei euch nicht der Timo, vielleicht ist es bei euch jemand, ein Kollege oder das Mami, der ruft. Das ist fast gleich, wenn ich denke, Alter, es könnte auch meine Mami sein, die ruft. Wer kennt das? Tun wir bitte kurz euch zu erkennen geben, dass wir nicht so. Ach, gut, gut. Siehst du? Ist gar nicht so schlimm.
Nein, es ist nicht so schlimm.
Danke.
Die anderen machen es nicht so schlimm.
Genau, ich stelle uns noch ganz kurz vor für die uns nicht kennen. Ich bin Trebi und das ist der Timo, mein Mann. Wir sind seit 3,5 Jahren geheiratet, nämlich seit dem
7.7.19.
Stimmt das?
Das ist das Hochzeitliche. Oder wie hast du es gehört? 6.7.
6.7.19.
Oh, ist das Hochzeitliche? Nein, das 5. Ui!
Ui!
Jetzt sehen wir Struggles. Wir reden heute über Struggles.
Nicht bestanden. Okay, müssen wir nachher noch reden. Genau. Aber es ist schon etwas zwischen 3 und 4 Jahren. Und wir freuen uns, heute zu euch zu reden. Ihr habt letzte Woche schon mal gehört vom Roman über Beziehungen und über Chancen, die Beziehungen auch bieten können. Und es war auch ein Thema, dass uns schnell so geht, dass wir uns in der Rolle finden, dass wir beurteilen über das Leben von anderen, wie es andere machen, wie sie unterwegs sind, sich sogar verurteilen und nicht nur urteilen oder beurteilen. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist, das können wir nachher besprechen. Genau, aber es passiert recht schnell. Und die Frage war letztes Mal auch, ja, lässt du dir dann überhaupt ins Leben reden? Oder bist du überhaupt mal offen, wenn jetzt mal jemand etwas Kritisches zu dir sagt? Und wenn ja, wer? Darf das jeder? Darf das deine Nachbarin zum Beispiel? Darf das deine Mami? Darf das Timo? Der Timo macht das noch gut, könnt ihr so überlegen. Genau, einfach die Fragen, die mal ein bisschen aufgekommen sind. Und heute gehen wir ein bisschen weiter. Und ein Ort, wo das sehr oft Thema kann sein kann, ist zum Beispiel Small Group. Ein paar von euch sind in einer Small Group. Und dort kann es sein, dass einem ab und zu mal jemand eine Frage stellt, euch vielleicht reflektiert, wo ja, man nicht immer hören will.
Genau. Small Group ist so ein Ort und natürlich auch Ehe. Und ich würde sagen, Ehe ist so der Hardcore-Ort, wo Kritik auch mal angebracht darf werden. Man muss mal jemandem ins Leben reden oder sich auch mal ins Leben reden lassen. Genau. Und heute wollen wir mal ganz speziell eigentlich auf ein Beispiel schauen oder ein Beispiel auseinandernehmen, wo wir unsere Beziehung haben oder wo vielleicht auch mal ein bisschen schwierig ist. Und das Ziel ist eigentlich auch ein bisschen zu sehen, dass man das auch in jeder Beziehung anwenden kann. Wir haben da so einen. Genau. Trebi erzählt mal Geschichte und nachher kommt dann ich wieder.
Genau. Und jetzt bei der Geschichte lernt euch zurück, stellt euch vor, denkt euch vor allem in meine Perspektive rein, ist ganz wichtig. Ihr seht dann, wieso.
Ja. Hört jetzt erst mal
zu. Sind einfach auf meiner Seite. Okay. Also, Es ist Mittwochabend. Der Timo und ich haben beide eine strenge Woche und einen strengen Tag hinter uns. Und wir freuen uns darauf, endlich wieder mal zusammen zu Nacht essen und ein bisschen zu schwätzen. Und zwar ist das vor dem Leaders Meeting. Das Leaders Meeting ist für die, die es nicht wissen, für alle Small Group Leiter so ein Treff, das es gibt. Etwa am 7. Also nicht etwa, es ist am 7. Wir sollten pünktlich kommen. Habe ich mir sagen lassen. Genau. Also am 7. ist der und wir wollten uns am 6:30 treffen, damit wir noch zusammen essen können und noch ein bisschen schwätzen. Weil manchmal haben wir echt nicht so viel Zeit für das. Jetzt ist es so, ich stresse in die GVC, bin vorhin auf Besuch bei meiner Schwester und hatte es auch schön. Ich hätte locker noch eine Stunde länger dort sein, es wäre gar nicht schlimm gewesen. Ich habe aber gefunden, ich muss jetzt los, sonst schaffe ich es nicht pünktlich. Ich bin natürlich dann rechtzeitig dort, oder? Genau. Der Timo merkt am 18:28, dass er es nicht schafft und er läutet mir an. Ich bin natürlich schon in der GVC und bin alles andere als happy, wo der Timo mir sagt, dass er es nicht schafft und erst aufs Leaders Meeting kommt, also auf die 7. Er fragt auch noch, ob ich für ihn die Nacht organisiere. Genau.
Beste Frau.
Am liebsten würde ich natürlich sagen, kannst du mich mal? Bist du ein Blöder? aber ich überwinde mich und mache es natürlich trotzdem, weil er hat Hunger und er ist ein Armer. Und ich organisiere eine Nacht und esse meine Nacht alleine. Schön, oder? Ich nerv mich, dass ich von meiner Schwester weggestresst bin, obwohl ich dort noch länger hätte können hückeln. Im Herz bin ich auch nachher noch hässig, wenn der Timo kommt und trage ihm das immer noch an. Und ich zicke ihn auch an. Ich habe das gut. Genau. Der Timo ist beleidigt, frustriert. Er hat sich den ganzen Tag mega Mühe gegeben bei der Arbeit und nervt sich selber schon genug ab sich selber und ab allem. Er hat sich entschuldigt, aber aus meiner Sicht nicht genug gut. Darum ist das noch nicht gegessen. Und diese Situation spielt sich in ähnlicher Art und Weise immer wieder mal ab. Es ist nicht so, dass es erst einmal gegeben hat, nicht zweimal. Wir gehen nicht auf Zahlen ein. Aber wir sind beide manchmal schon ein bisschen sensibel in diesem Thema, weil wir einfach die Situationen sehr gut kennen.
Genau, sie hat jetzt erzählt. Wenn ich erzähle, wird es nochmal ein bisschen anders stellen. Hey, genau, und jetzt ist eigentlich meine Frage, wer ist jetzt im Recht? Und zwar würde mich das jetzt wundern. Und jetzt dürfen mal alle aufstehen, die das Gefühl haben, ich bin im Recht. Jungs, wo ist meine kleine Gruppe? Genau. Danke vielmals. Etienne ist da noch. Danke, danke, danke. Und wer hat das Gefühl, Trebi ist im Recht? Aber es stehen nicht alle auf. Gut, nice.
Schon ein bisschen mehr.
Hey, und wir sehen jetzt gleich in dem Raum, dass die einen bei mir aufgestanden sind. Und viele bei der Rebi. Aber man merkt, es gibt gleich mal so ein bisschen zwei Lager. Vielleicht haben die einen sind gar nicht aufgestanden, vielleicht gemerkt, ja, es ist eben gar nicht so einfach, vielleicht auch, um jetzt ganz klar zu sagen, du bist schuld. Genau. Jetzt tönt da noch irgendetwas. Hast du noch etwas wollen sagen? Hey, und jetzt ist eigentlich, oder die vielleicht nicht aufgestanden sind, haben sich wahrscheinlich überlegt, ist das überhaupt eine gescheite Frage, die Timo da fragt. Genau. Und also die Frage, wer trägt die Schuld? Und ich glaube, die Frage ist viel die bessere, was kann man dazu machen oder was machen wir, dass es eben nicht so weit kommt. Und das ist jetzt ein reales Beispiel gewesen, das sie da erzählt hat. Und es kommt wirklich ab und zu mal vor. Und über das diskutieren wir viel und auch ab und zu wird auch gestritten, logisch. Und wir haben uns so ein bisschen überlegt, was braucht es in dieser Situation oder wie gehen wir richtig her, dass wir das irgendwie deeskalieren können, dass sich auch etwas verändern darf. Wir haben da ein bisschen einen Baukasten erstellt. Also es ist sehr basic heute, aber ich glaube, es ist gleich spannend auch für euch, wenn ihr euch wirklich aufmacht und mal zuhört, weil das kann man gut anwenden in verschiedenen Lebensbereichen.
Genau, es sind 5 Punkte, okay. Und der erste Punkt, gegen alle Erwartungen, weil ihr seid ja bei mir aufgestanden, dass ich, nicht alle, aber die Schuld schon nicht nur bei mir ist. Okay, egal, wir gehen jetzt nicht der Schuldfrage nach, haben wir gesagt. Jedenfalls, der erste Schritt muss ich machen. Und darum bin auch ich die den ersten Punkt erwähnt. Der erste Schritt ist es nämlich, liebevoll und klar kommunizieren. Öppe, genau. Und das ist gar nicht so einfach. Man würde es vielleicht nicht denken, aber zuerst muss ich mal hergehen und am Timo sagen, was überhaupt los ist, was mich stresst. Und zwar, dass ich mich nicht wertschätzt fühle, wenn er mich hocken lässt. Und dass ich einen Wunsch habe an ihn, dass er verlässlich ist, mir gegenüber. Und jetzt beim Kommunizieren, das ist eben noch eine Frage. Klar, kommunizieren gab es vielleicht noch, einfach in your face und möglichst laut und möglichst direkt. Ich habe es probiert, es hat nicht funktioniert. Darum empfehle ich euch diese Variante nicht. Darum ist das Wort liebevoll auch noch dort. Und ich habe gemerkt, in diesen 3,5 Jahren Ehe oder vorher schon, dass ich viel weiter beim Timo komme, wenn man liebevoll kommuniziert. Das heisst, ohne Schreien, ohne Zicken, ohne Vorwürfe machen, sondern versuchen, mit Ich-Botschaften zu erzählen, wie sich mal das Gefühl anfühlt für einen selber. Dann, was ich euch für einen Tipp noch geben, zusätzlich ist bei dem, vielleicht sich den Zeitpunkt zu überlegen, wenn man das anbringen will. Nicht jeder Moment ist der richtige. Die Nacht am 10 Uhr im Bett ist vielleicht nicht der richtige Moment. Und vielleicht auch nicht gerade dann, wenn man nur noch 3 Minuten hat vor einem Leaders Meeting. Das ist vielleicht auch nicht ein guter Moment. Also vielleicht muss man sogar mal etwas abschlucken, einen Moment warten und dann etwas anbringen, ansprechen, wenn es auch wirklich kann, auf fruchtbaren Boden kommen. Weil ich erreiche gar nichts bei ihm, wenn ich ihn einfach anhässele. Er macht einfach...
Das stimmt.
Das ist nämlich der zweite Punkt.
Genau. Und jetzt, der zweite Punkt wäre zuhören und offen bleiben. Und dass ich zuhören und offen bleiben kann, braucht es für mich natürlich eine liebevolle Botschaft. Das heisst, wenn die Rebi voll reinbretscht, dann ist für mich natürlich gerade, dann mache ich zu und es geht nichts mehr. Aber es gehört auch dazu, wenn sie es, ich sage immer, wenn sie es mir sagt, muss ich auch nicht eingeschnappt sein oder irgendwie das Gefühl haben, ja, aber weißt du, ich habe es probiert und ich gebe mir mega Mühe und du respektierst mich nicht, sondern mir das zu Herzen nehmen und wirklich einfach mal zuhören und ruhig sein. Dann braucht es den dritten Punkt, verbessern und probieren. Das heisst ganz klar, jetzt braucht es eine Handlung. Jetzt muss ich anfangen, mein Zeitmanagement verbessern. Das heisst entweder, ich sage ganz ab, genug früh, also nicht 2 Minuten vorne, sondern 3 Minuten, nein, einfach wirklich ein paar Stunden vorne ganz verbindlich sagen, hey, und ich schaffe es im Fall nicht. Oder, logischerweise, man stellt sich einen Wecker und kommt pünktlich. Eben, sehr basic, ihr könnt es euch vorstellen. Aber wichtig ist auch, dass die Rebi spürt, dass ich es probiere. Auch wenn ich es vielleicht nicht immer schaffe, es muss, die Handlung muss da sein, sonst hat es keinen Wert, oder?
Jetzt bin ich wieder gefragt, und zwar muss ich geduldig und nicht nachträgend sein. Ich muss versuchen, würdigen, was der Timo macht. Also wenn er immerhin schon eine halbe Stunde mir vorher Bescheid gibt, dass er es nicht schafft, oder er nur 12 Minuten zu spät gekommen ist, was auch immer, dann schon die kleinen Erfolge mit ihm feiern, ihn für das loben, es klingt etwas blöd, aber wirklich sich freuen ab dem, was schon gut ist. Und nicht darauf hinweisen, dass jetzt übrigens die 12 Minuten immer noch zu spät sind oder den Fokus nicht auf dem haben, sondern darauf, dass eine Verbesserung stattgefunden hat. Weil er, ist übrigens auch pädagogisch verhebt das, das Gute bestärken und damit fördern, dass die Entwicklung grösser wird und nicht das Negative in den Fokus nehmen. Weil er fühlt sich nicht ermutigt und hat keine Lust, um sich weiterhin zu verbessern, wenn ich nur auf dem herumhacke. Also geduldig, grosszügig, nicht nachtragend. Meine Aufgabe.
Genau, und Rebi hat es angesprochen. 5. Punkt ist ab Erfolg freuen und auch langfristig die Verbesserung anwenden oder umsetzen. Genau, da steht es auch ganz schön. Genau, weil wenn sie mir das Gefühl gibt, dass sie sich mitfreut, und dann habe ich das Gefühl, es hat eine Auswirkung und es bringt etwas. Rebi ist glücklich. Happy Wife, Happy Life, oder? und man fühlt sich wirklich ernst genommen und man wird vielleicht auch, ja, man will die Erfolgserlebnis teilen und ist motiviert, auch langfristig etwas zu verändern dran. Genau. Das ist jetzt unser 5-Punkte-Baukasten für euch. Und eben, es ist sehr basic. Aber ich glaube, das Beispiel, das haben wir jetzt von unserer Ehe haben wir das genommen, von einer Art von Beziehung, aber es lässt sich auch auf ganz viele andere Lebensbereiche, Beziehungen anwenden. Das heisst, bei dir auf der Arbeit, mit deinem Chef, liebevolle Kommunikation. In jeder Freundschaft braucht es auch liebevolle Kommunikation. Du musst anfangen, der erste Schritt ist immer Kommunikation. Du musst dein Maul aufmachen. Dann das, was sicher auch extrem hilft, ist vielleicht auch eine dritte Person dazu holen oder eine Kollegin, Freundin. Gewisse Abläufe, die sich immer wiederholen, die frustrierend sind, herlegen, anzocken und einfach mal reflektieren, schauen, hey, was geht genau schief, was machen wir falsch. Trebi und ich gehen auch ab und zu mal in ein Ehecoaching. Nicht, weil wir uns die Köpfe einreissen und uns nicht mehr gerne haben, sondern einfach, weil wir wie merken, hey, es tut da mal einfach gut, um gewisse Sachen hinterfragen, reflektieren, anschauen und vielleicht auch merken, aha, ja, wenn wir es vielleicht so und so würden sagen, dann würde sich schon recht viel wahrscheinlich verändern. Und es verändert sich auch viel, das merken wir auch. Wichtig ist, es braucht beide. Es kann nicht sein, dass Trebi zum Beispiel jetzt findet, ja, der Timo, er muss sich verändern, er muss sein Zeitmanagement in den Griff bekommen, weil das passiert genau gar nicht, das kann ich euch sagen. Es braucht wirklich den ersten Schritt, es klingt wirklich vielleicht ein bisschen blöd, muss eigentlich von der Rebi kommen. Und wirklich, ich sage es nochmal, ich sage es immer wieder, liebevolle Kommunikation, es ist wirklich mit dem startet. Genau. Und auch wenn vielleicht deine Kollegin oder dein Kollege oder dein Chef die Schuld oder du sagst Schuld an dem Konflikt ist, braucht es genauso dich für die Veränderung. Oder zumindest mal einen aktiven Schritt. Wir wollen dir wirklich Mut machen, zum frühzeitig etwas anzusprechen und nicht einfach Pfust im Sack. Oder wie sagst du? Pfust im Sack. Pfust im Sack machen. Sondern wirklich den ersten Schritt zu machen. Und das startet immer mit, sagen Sie, wisst ihr das? Hey, machen wir alle gleichzeitig. 1, 2, 3. Genau. Schön, ihr habt es voll gecheckt, Mann.
Gut, um das auch in unsere Hirne einbrennen, kommt jetzt noch ein provokativer Bibelvers. Der fällt jetzt nämlich noch. Wir müssen ein bisschen skandalös werden. Und zwar steht der in den Sprüchen 27, 15-17. Eine nörgelnde Frau ist so unerträglich wie ein undichtes Dach bei Dauerregen. Sie zum Schweigen zu bringen, ist so sinnlos wie den Wind zu fangen oder Öl mit den Händen zu halten. Wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen.
Dam, dam, dam.
Punkt. Ja. Lassen wir so stehen, machen weiter.
Genau.
Nein. Zum Start, wirklich wichtig zu sagen, es könnte gerade so gut nörgelnder Ehemann stehen, wäre auch sehr akkurat. Steht jetzt da nicht. Ist egal, wir stellen es uns vor. Gut. Vielleicht erlebst du in deinem Leben sehr belastende Konversationen in deinen Beziehungen. Sehr schwierige, stressgefüllte, vielleicht anklagende Stimmungen, kritisierende Stimmen, die immer wieder auf dich einwirken. Kritik, die nicht liebevoll ist und darum nicht zielführend ist. Und es kann sein, dass sich deine Beziehung wegen dem genauso streng und mühsam wie ein dauernd tropfendes Dach kann anfangen anfühlen. Etwas, das permanent immer noch da ist und immer noch so ein kleines Schöpfchen, Stichchen gibt und dir den Frieden völlig wegnimmt. Den Frieden über diese Beziehung, vielleicht sogar in deinem Zuhause, wenn es um Familienmitglieder geht, deine Mami, dein Dad. Vielleicht ist es wirklich dein Partner, wer auch immer. Es kann sein, dass die Atmosphäre, in der du dich wohlfühlst, komplett verschwindet wegen dem. Das ist eine riesige Belastung, vor allem über lange, lange Zeit hinweg. Wenn jetzt aber deine Strategie ist, die andere Person zum Stillschweigen zu bringen, ist das leider nicht so ein zielführender Lösungsansatz. Weil wenn du dieser Person einfach das Maul verbietest und schaust, dass sie nichts mehr sagen kann und nicht mehr reden kann und endlich still ist, sie anfährst, anschreist oder vielleicht sogar dich zurückziehst und deine Wand runterlässt, dass gar nichts mehr an dich herkommt, hat das leider auch keine Veränderung, die das bewirkt. Es ist eigentlich so sinnlos, wie wenn du Wind einfangen würdest. Vielleicht hast du schon mal probiert, Wind einfangen. Ich weiß nicht, wie das geht. Schwierig. Es bringt nichts. Du kommst nicht darum herum, um den Elefant im Raum anzusprechen und um das, was vorgefallen ist oder das, was immer wieder vorfällt und nicht rund läuft, anzugehen und aufzuarbeiten. Es geht leider nicht anders. Das sind vielleicht Bad News für dich, ich weiß es nicht. Es ist streng. Und das heisst am Schluss vom Vers auch, genauso wie man Eisen durch Eisen schleift, so ist es, wenn ein Mensch den Charakter von einem anderen schleift oder formt. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Eisen, aber ich kann mir sagen lassen, wenn man Eisen schleift, dann ist es erstens dreckig, es kann Funken geben, es kann vielleicht sogar laut sein und mal quietschen, es kann heiß werden oder sogar mal schmerzhaft sein. Stell dir vor, so quietschendes Eisen. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob es quietscht. Aber ihr stellt es euch vor, oder? Und der Prozess vom Schleifen ist meistens nicht so ein lässiger. Er kann mühsam sein, unangenehm, eben vielleicht sogar schmerzhaft. Aber genau das braucht es, um manchmal ein Problem zu lösen. Um einen Schritt weiterzukommen, um sich zu entwickeln. Dass es nicht einfach bleibt, wie es ist. Und dass die mega nervende Situation vom tropfenden Dach, steht nicht mehr da, dass die nicht einfach konstant wird in deinem Leben und keine Veränderung passiert. Jetzt gibt es aber auch irgendwann mal zu viel Schmerz und zu viel mühsam. Und vielleicht magst du nicht mehr. Du hast schon seit Jahren, seit Monaten, keine Ahnung wie lange, bist du immer die Person, die den ersten Schritt macht. Du bist immer die, die es versucht und nie kommt etwas zurück. Du magst nicht mehr. Du bist am Ende. Vielleicht hast du das Gefühl schon gehabt in Freundschaften, vielleicht sogar mit Familienmitgliedern oder vielleicht auch in einer Beziehung. Wenn wir an diesem Punkt sind, dann kommt es immer wieder vor, dass Beziehungen zu Bruch kommen. Meistens auf nicht nur schöne Art. Wenn Beziehungen schon so lange in ungesunden Mustern laufen und es einfach keine Veränderung gibt, ist irgendwann bei jemandem von beiden das Ende erreicht. Und die Situation, so ein Ende, hat auch der Timo schon erlebt. Bei der Beziehung, nicht selber vielleicht, aber bei der Beziehung von seinen Eltern, die sich nämlich genau wegen so Sachen getrennt haben und es zu einer Scheidung kam. Und ich frage jetzt noch ein paar Sachen an Timo. Ich tue ihn noch ein bisschen interviewen. Das heisst, wir hückeln jetzt da hinten. Und ich hoffe, wir finden ganz viel raus über diese Story.
Genau. So. Noch ein bisschen rutschen.
Ja. Ich bin ein bisschen heißer, merkt man es. Erst seit vorher jetzt gerade. Komisch.
So. Hoi.
Hoi. Siehst du gut aus?
Danke, du auch.
Danke. Gut. Wir dürfen nicht zu nahe kommen, geheissen. Geben das mir.
Wieso nicht?
Wegen dem Quietschen von dem Mikrofon. Okay. Also, Timo, trink du zuerst. Wie? Ich erzähle gleich schon. Ich kann nicht warten. Ich kann nicht, wenn es still ist.
Du darfst.
Gut. Wie ist es bei deinen Eltern so wie gekommen, dass sie zu dem Punkt gekommen sind und gesagt haben, genug heute unten, es ist fertig?
Also es war so, meine Eltern hatten sicher einen schönen Start in die Ehe. Ich bin in Deutschland auf die Welt gekommen, also ich bin halb deutsch. Genau. Noch wichtige Info einfach. Als ich etwa eins gsi bin, sind wir dann retour in die Schweiz gezogen und für meinen Vater hat sich dort extrem vieles verändert. Sein ganzes freundschaftliches Umfeld, sein Arbeitsumfeld, es ist mega streng geworden für ihn. Er hat auch viel müssen ins Ausland, er war viel weg, als ich klein war. Und ich würde sagen, eben, es ist nicht einfach, die Scheidung ist nicht einfach von heute auf morgen gekommen, sondern es hat auch dort hat die Distanzierung angefangen. Von ihm, dass er sich eigentlich isoliert hat, zurückgezogen hat. Immer mehr. Ja, und eben, das war ein Zeitraum von etwa 15 Jahren, gewesen, wo das eigentlich immer schlimmer geworden ist. Irgendwann haben es beide so ein bisschen akzeptiert. Meine Mami hat am Anfang von dieser Zeit noch viel auch Ehecoaching vorgeschlagen. Aber für meinen Vater war das keine Option. Ja, hat sicher etwas mit Stärke zu tun für ihn. Man braucht das nicht, oder? Und dann, etwa 2 Jahre vor ihrer Scheidung, das wäre jetzt 8 Jahre her, ist auch nicht so wichtig für euch, aber für mich, hat mein Papi wirklich einen Augenöffner gehabt. Also er hat das voll realisiert, dass er da total eigentlich in einer Misere gelandet ist, in einem Leben, in einer Ehe, die er nicht will. Und hat es wirklich anpacken mit meiner Mami. Er hat sich auch sehr stark verändert, persönlich. Aber für meine Mami steht irgendwie schon, das war einfach wie zu spät gewesen. Es ist nicht mehr gegangen, all das wieder aufarbeiten, all den Frust. Ja, und sie hat dann eigentlich die Scheidung wählen. Genau, und es war dann sicher sehr frustrierend für beide gewesen. Und natürlich auch für meinen Vater. Ja.
Ich mag mich noch gut erinnern, wo das passierte, sind wir gerade uns am Kennenlernen gewesen. Und das ist eigentlich noch speziell so, das zu beobachten, dort, wo so etwas Grosses auseinander ist, so eine wichtige Beziehung in deinem Leben, dass dort eigentlich parallel eine neue Beziehung entstanden ist. Also, es ist kein Omen, das ich euch mitgeben würde, einfach eine Beobachtung. Manchmal kann es sein, dass Beziehungen auseinandergehen, die euch wichtig sind, die schwierig sind, um diese Trennungen zu akzeptieren. Und parallel aber vielleicht gleichzeitig etwas anderes am Entstehen ist. Gott hat ganz viele Überraschungen parat. Mhm. Wie hast du dich gefühlt, wo deine Eltern dir gesagt haben, jetzt ist es soweit, wir trennen uns?
Also ich habe es eigentlich hier auf dem Gelände erfahren, wo mich meine Mami von der Kirche abgeholt hat. Hey, das ist im ersten Moment ist es Erleichterung gewesen. Einfach Erleichterung, das endlich mal zu erfahren. Eben, man ist ja nicht dumm. Man merkt ja, dass irgendetwas nicht gesund ist. Kurz darauf ist aber sicher eine Traurigkeit gekommen, auch eine Angst zu realisieren. Die Eltern wohnen nachher nicht mehr zusammen im gleichen Haus. Auch irgendwie zu wissen, da gibt es jetzt Spannungsfelder. Ja, ich habe dann dort das erste Mal von meinem Vater gehört, dass sie es vorher wirklich nie kommuniziert, irgendwie auch nicht angetönt, dass das so eine schwierige Entscheidung ist. Meine Mami hat eigentlich mehr einen Mental Breakdown gehabt und hat es einfach rausgehauen. Und mein Vater war dort noch im Ausland gewesen, und als er heimgekommen ist, habe ich von ihm erfahren, dass er das gar nicht will und dass es ihm eigentlich das Herz bricht, die Entscheidung. Und wir natürlich auch alle realisiert, wir Kinder, dass er sich auch wirklich verändert hat in den, ich sage mal, in dem Jahr, eineinhalb Jahre vorne. Und dann ist sicher auch also wirklich grosse Wut aufgekommen, meiner Mami gegenüber. Ich habe ihr die Schuldig gesehen. Eigentlich auch so ein bisschen, ja, kein Mitleid gehabt. Also ich habe wirklich kein Mitleid können zulassen für sie, nur für meinen Vater. Was dort vielleicht auch sehr schlecht war, ist, dass mein Vater sehr einseitig, also ist sehr einseitig war. Ich habe immer nur von ihm gehört. Er hat immer nur eigentlich von sich erzählt, wie er sich fühlt. Genau. Wichtig ist jetzt aber noch zu erwähnen, dass es dann, also mit meiner Mami habe ich es wieder gut, aber es hat einfach wirklich, das ist ein längerer Prozess gewesen. Genau.
Was hat dir denn in dieser Zeit geholfen? Was hat dir Kraft und Hoffnung gegeben?
Kraft und Hoffnung. Das sind sicher Freunde gewesen, ein cooles Umfeld. Es war auch Killer in dem Moment, logisch. Jetzt einfach so persönliche Leute, die mich wirklich abgeholt haben, Kleingruppen, die mir zugelassen hat, wo ich einfach können, all meinen Frust rauslassen konnte und wo mir wirklich zugelassen worden ist. Und das, was sicher auch sehr wichtig war für mich, war auch Gott. Ich habe dort Gott noch mal ganz neu kennenlernen in dieser Zeit. Ich glaube, das ist eine der ersten richtig grossen Krisen, oder es war die Krise in meinem Leben, bis jetzt. Und ich habe wirklich gemerkt, ich darf mich dort einfach fallen lassen. Und er fängt mich auf und ich kann nicht tiefer fallen wie seine Hände. Und genau so hat sich das irgendwie auch gezeigt. Ja.
Mega schön. Wieso hast du trotzdem, was du gesehen hast bei deinen Eltern, wie es schieflaufen kann, trotzdem selber dich entschieden, dass du heiraten willst? wenn du gesehen hast, was für ein Rosenkrieg das sein kann, lohnt sich das denn überhaupt?
Das ist jetzt eine wichtige Frage. Muss ich jetzt richtig antworten? Hey, nein, also das, was ich sicher gemerkt habe, ist, ich habe sicher realisiert, dass die Ehe also wirklich etwas Zerbrechliches ist. Es ist nicht, man heiratet und nachher kein Problem mehr, sondern es hat eigentlich mehr gezeigt für mich im ersten Moment, hey, da können so viele Sachen kaputt gehen, das ist so komplex, das Ganze. Aber es hat mir wirklich aufgezeigt, hey, da muss man sich immer wieder von Neuem auch dafür entscheiden und investieren. Wichtig ist vielleicht auch noch zu sehen, es sind zwei ganz unterschiedliche Umstände. Also meine Eltern und ich, mein Vater ist nicht, oder nicht gläubig, ja, oder hat nicht den christlichen Glauben so. Ja. Sie haben beide vorher schon eine Ehe gehabt. Also es sind vieles auch andere, vielleicht so ein bisschen, manchmal auch Altlasten. Es war einfach ein bisschen komplexer gewesen. Ja, und für mich war wirklich klar gewesen, dass ich das nicht mitbringe, wenn wir beide heiraten. Und das, was vielleicht auch ist, eine Beziehung braucht so oder so Arbeit. Also es ist ja nicht so, dass es nur eine Ehearbeit braucht. Wenn man eine anständige, glückliche Beziehung haben will, ob man jetzt heiraten ist oder nicht, es braucht einfach Arbeit, da muss man sich immer wieder neu investieren. Und dann ist natürlich auch, für mich hat auch die Ehe einfach auch einen Wert. Also ich finde es einfach etwas Cooles. Ich habe das irgendwie trotz der Scheidung immer noch cool gefunden. Immer noch, es gehört für mich so ein bisschen, ich könnte jetzt nicht erklären, was Ehe ist, das können wir ein anderes Mal, aber so, dann ist man einfach ganz zusammen. Das ist für mich irgendwie ganz klar gewesen. Aber natürlich auch, man ist ganz zusammen, aber man muss auch zusammen arbeiten dann. Und natürlich habe ich auch Ehe geschlossen mit der Überzeugung, bis das der Tod uns scheidet und nicht einfach irgendetwas anderes. Also das, was eigentlich noch so oben drauf steht an der Ehe, dass der Tod entscheidet, das war für mich auch ganz etwas Wichtiges gewesen. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich heiraten wollte. So. Ja, das war mir irgendwie wichtig, gewesen, das Versprechen.
Die zweitletzte Frage. Dass wir uns darauf einstellen können, wie viel. Welchen Tipp kannst du allen geben, die selber in einer ähnlichen Situation sind? Vielleicht wegen der Eltern, die sie da beobachtet, oder vielleicht auch eigene Beziehungen, die auseinandergegangen sind?
Ich glaube, dort ist ganz klar, tragen die Zweifel, die Frust, die Angst nicht einfach allein mit euch herum, sondern geht wirklich auf Leute zu. Man redet über all das, auch mit Menschen. Wir gehen auch vor Gott, aber lehnt es wirklich ab. Und lehnt euch vielleicht einfach mal gehen. Einfach mal wirklich sagen, hey, jetzt ist es kacke und fertig. Jetzt müssen wir da nicht noch irgendwie etwas beschönigen. Es ist einfach doof. Und ich glaube, wenn man an dem Punkt ist, oder auch, ich sage jetzt all die, die das schon geschafft haben, es ist auch wichtig, wieder aufzustehen. Also nicht einfach die ganze Zeit nachher sich, wie gesagt, da in allem suhlen und sagen, das Leben ist gemein. Oder auch vielleicht auch, hey Gott, warum hast du nicht? Das darf alles dazugehören. Aber dann auch wieder den Moment zu verwünschen, wo man sagt, hey, und jetzt stehe ich auf. Ich habe ein eigenes Leben, ich stehe auf und ich gehe wieder Führschi. Ich glaube, das ist mega wichtig. Ja.
Jetzt sind da vielleicht Leute drin, die das nicht aus dem eigenen Leben kennen, aber vielleicht Freunde haben, die gerade eine Beziehung auseinander ist und wo die Eltern sich gerade getrennt haben. Was gibst du denen für einen Rat?
Hey, ich meine, dort ist genau das, wenn ihr Leute im Umfeld habt, einfach zuhören. Einfach mal herhocken, zuhören. Man muss nicht gerade, oder ich würde euch jetzt auch empfehlen, jetzt nicht gerade so die besten Antworten geben, wie sagen, hey, es kommt ihm alles wieder gut. Oder Gott hat ihm schon einen Plan. Ja, Gott hat schon einen Plan, ja, aber hey, in dem Moment ist für die andere Person einfach, da bricht die Welt zusammen. Und dann ist die Standardparole ist nicht sehr hilfreich. Ich glaube, das, was wirklich hilft, ist, für jemanden da sein, für die Leute beten und wirklich auch ablenken. Also unternehmen auch etwas mit diesen Leuten. Das hilft. Mal irgendwie irgendetwas Cooles unternehmen, irgendetwas Lustiges. Zu merken, dass das Leben ja schon noch recht cool auch sein kann. Genau.
Cool. Danke dir vielmals fürs offen erzählen. Ich möchte einfach gerne noch beten. Ja, Vater, danke vielmals für all die Leute hier, für jede Beziehung, die gelebt wird, für das Geschenk der Beziehung, die du uns Menschen gegeben hast, dass wir so miteinander in Kontakt treten können, für die Schönheiten, die hier entstehen können. Und ich würde dich einfach bitten, dass du uns segnest, unsere Beziehungen segnest, mit Frieden, mit einem guten Umfeld, wo man Fehler machen darf, wo man bereit ist, um an sich zu arbeiten und um sich weiterzuentwickeln. Ich bitte dich, dass du uns ausrüstest mit allem, was wir brauchen, um Schritt zu machen, um zu wachsen. Dass wir grosszügig sein und gnädig mit den Fehlern voneinander und uns immer wieder aufmachen können, um ein bisschen weiterzugehen, ein bisschen weiterzukommen. Danke viel, viel mal. Amen. Und wenn du jetzt heute merkst, es ist vielleicht daran, dass du ein Gebet suchst, dass du jemanden hast, der dir ja, vielleicht für dich betet, weil du selber vielleicht jetzt nicht magst beten. Dann nachher ist die Gelegenheit wieder da. Das Kreuz leuchtet sogar so schön. Ganz am Kreuz, lass für dich beten, bist mutig. Und auch wenn es vielleicht, ja, wir denken nachher nicht, oh nein, sie geht beten. Es ist sicher gerade eine Krise. Sondern vielleicht betest du nur für eine Kollegin, die das erlebt, was auch immer. Wir haben es letztes Mal gehört. Wir sind schnell drin, zu verurteilen, zu beurteilen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Bist mutig und wenn du merkst, du sollst beten, dann mach es einfach.